Ich habe vor vielen Jahren als Unternehmer einfach eine Sinnkrise gehabt und festgestellt, dass ich weder geschäftlich noch privat wirklich sinnhaft unterwegs war, weil ich im Grunde genommen festgestellt habe, dass ich ausgebrannt bin. Sinnstiftendes Unternehmertum ist für mich einfach, ich nehme das evolutionäre Gewinnmaximum. Kein Mensch tut auf Dauer etwas für dich, nur weil du ihn bezahlst. Ich kriege das große Heulen, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder und deren Kinder, also da sind wir wieder bei der Enkelfähigkeit, das vielleicht nicht mehr erleben können, wie toll das ist in so einem Wald. Zu wandern, zu spazieren, zu spielen.
Robin Gut mit Dieter Könnes. Hallo liebe Robin Gut-Freunde. Und ich freue mich wirklich, dass ihr bei dieser Folge heute dabei seid, denn auch diese Robin-Gut-Podcast-Folge ist etwas Besonderes. Nicht nur wegen der Entstehung, sondern auch wegen der Art des Gespräches. Dazu komme ich gleich. Die Entstehung ist schnell erklärt. Ich habe durch das Ahrtal wahnsinnig viele coole Menschen kennengelernt und unter anderem Tobi Schott. Tobi Schott kommt aus Rottgau. Und er ist dort ziemlich gut vernetzt, das wundert mich jetzt nicht. Und über ihn habe ich Oliver Bayer kennengelernt. Oliver Bayer sitzt in Taunusstein und bei ihm kommt jetzt eine Besonderheit zum Tragen, denn er hat selber einen Podcast und somit haben wir eine Doppelfolge aufgenommen, die ja sozusagen als, also die Folge ist gleich, wenn ihr sie bei ihm oder bei mir hört, hört ihr quasi das gleiche Gespräch, aber wir haben gedacht, wir streuen sie jeweils auf unseren Kanälen. Warum habe ich mich mit dem Olli unterhalten? Weil er über das sinnstiftende Unternehmertum berichtet und darüber immer wieder mit Menschen ins Gespräch kommt. Er hat selber eine Sinnkrise gehabt. Er wird davon noch gleich in dem Podcast erzählen. Es wird auch ungewöhnlich sein, weil er wird quasi begrüßen. Ich war ja auch bei ihm zu Gast und trotzdem haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Insofern war es, glaube ich, ein richtig cooles Gespräch. Und er hat ja quasi sich selber, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, an den eigenen Haaren aus dieser Krise gezogen, indem er gesagt hat, ich möchte jetzt meinem Leben und meiner Situation einen neuen, einen tieferen Sinn geben und hat sich da auf die Reise gemacht. Und mittlerweile versucht er, andere Menschen genauso auf diesem Wege mitzunehmen und auch zu inspirieren. Das fand ich wiederum spannend, weil wir ja bei uns auch über soziale Nachhaltigkeit reden. Und so wie er sinnstiftend unterwegs ist, möchte ich gern enkelfähig unterwegs sein. Und wir haben beides mal in diesem Podcast übereinander gelegt und haben eine fantastische Schnittmenge gefunden, nämlich das Bäume pflanzen. Warum? Und warum das mit unserer aktuellen Baumpflanzaktion zusammenhängt, all das erfahrt ihr jetzt in einer tollen neuen Podcast-Folge mit Oliver Bayer. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen bei einer ganz, ganz neuen und ganz anderen Episode, als sie sonst so ist. Zum Thema sinnstiftendes Unternehmertum. Ihr seht, ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Die meisten von Ihnen werden kennen als Stern-TV-Moderator Dieter Könnes. Schön, dass du hier bist, lieber Dieter.
Ja, danke für die Einladung, Oliver.
Und wir haben heute ein besonderes Format, weil jetzt haben wir eigentlich zwei Moderatoren und zwei Gastgeber. Und dieser Podcast wird auch insofern zweifach verwendet, nämlich einmal beim Dieter und einmal hier jetzt beim sinnstiftenden Unternehmertum. Also von daher spannende Situation und ich bin mal ganz gespannt, wie wir die lösen.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, hatte ich jetzt so auch noch nicht. Du hast deinen eigenen Podcast, hier dieses Format, großartig. Ich bin jetzt hier als Vertreter von Robin Gut, also unserer eigenen Nachhaltigkeitsinitiative, habe auch einen eigenen Podcast. Wir haben über Nachhaltigkeit, ökologische, soziale Nachhaltigkeit im Vorfeld gesprochen, haben gesagt, lass uns doch mal zusammen reden. Und dann haben wir natürlich beide festgestellt, das ist natürlich völliger Blödsinn, wenn du jetzt einen Podcast mit mir machst und ich dann, komm, wir tauschen mal eben die Stühle und ich mache dann einen mit dir. Das ist Quatsch. Und dann haben wir gesagt, wir quatschen einfach drauf los und ich glaube, Themen haben wir genug.
Ja, ich würde das Thema gerne nochmal so ein bisschen konkretisieren wollen, nämlich von der Vision zur Tat. Wir haben uns ja über Robin Gut auch kennengelernt, über einen Kontakt, den wir gemeinsam haben. Und du bist ja mit Robin Gut gestartet, da müssen wir auch gleich mal so ein bisschen drauf eingehen, um alle abzuholen, was du da so tust. Umgekehrt wirst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen erklären wollen oder lassen wollen, was ich so tue mit dem sinnstiftenden Unternehmertum. Aber hier geht es um ein gemeinsames Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und zwar in Richtung soziale Nachhaltigkeit, aber auch in Nachhaltigkeit in Richtung Natur. und wie du als Robin Good beispielsweise auch tatsächlich Unternehmen dazu inspirierst. Wir versuchen das ja auch auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, erstmal hoffe ich, dass viele jetzt nicht abschalten oder ausschalten, weil sie das Wort Nachhaltigkeit hören. Ein sehr überstrapazierter Begriff im Moment und zum Teil sogar auch negativ behaftet aus so vielen Gründen. Und wir versuchen mit Robin Good auf unsere Art und Weise genau das Gegenteil, also den Leuten so ein bisschen Lust zu machen auf das Thema. Ich übersetze ja auch gerne das Wort Nachhaltigkeit mit enkelfähig. Dann klingelt es bei vielen und die sagen, ey, das ist ein cooler Begriff. Enkelfähiges Verhalten ist doch viel griffiger als nachhaltiges Verhalten. Naja, und so versuchen wir halt mit unserem Thema den Leuten Lust zu machen auf etwas, was, glaube ich, uns alle angeht. Du bist Familienvater, ich bin Familienvater. Also da macht das Wort enkelfähig total Sinn. Naja, und Robin Good ist entstanden. Ich komme eigentlich aus der Entsorgungsbranche ganz früher, habe noch viele Kontakte da. Da ging es um Kreislaufwirtschaft. Ich kürze das jetzt mal extrem ab. Und die Vision, darüber mehr zu machen, den Leuten klar zu machen, warum es zum Beispiel wirklich sinnvoll ist, den Müll zu trennen. Wobei Müll schon ein falsches Wort ist. Denn zu meiner Zeit, als ich noch gearbeitet habe, war es schon ein Wertstoff. Und ganz wichtig, in Zukunft wird das, was wir wegschmeißen, und das muss auch alles in unsere Köpfe rein, der Rohstoff von morgen. Weil wir werden irgendwann mal auf diesem Planeten ein Rohstoffproblem bekommen. Und auch darüber versuchen wir und haben wir auch schon mit unserem Podcast aufmerksam zu machen. Naja, und so ist dann die Initiative entstanden. Jetzt kommt ein kleiner Punkt dazu. Ich war im Ahrtal aufgrund der Katastrophe als Reporter unterwegs. Da sind wahnsinnig viele Kontakte entstanden, unter anderem auch ein gemeinsamer Kontakt, nämlich Tobi Schott, den auch viele kennen werden, der uns beide verbunden hat. So viel zum Thema Netzwerken.
Und danke an der Stelle.
Wir haben uns dann auf einer Veranstaltung kennengelernt und sind direkt auch so ins Gespräch gekommen. Und dann merkt man ja auch so die Energie für so ein Thema. Ne? Du warst total energetisch und ich glaube ich auch. Und dann hat man auch Bock, sich mit so Leuten auszutauschen. So, und jetzt gibt's unsere Initiative, genauso wie es bei dir sinnstiftendes Unternehmertum gibt. Und wir haben dann beide festgestellt, da gibt's echt eine Schnittmenge.
Absolut. Weil wir im Grunde genommen beide, und deswegen mag ich das Wort enkelfähig so sehr, uns darauf konzentrieren, was es machen soll. Und bei Nachhaltigkeit, das ist, wie du schon gesagt hast, ist so ein Begriff, der ist einfach inflationär benutzt worden. Und da sind viele Leute schon davon abgeschreckt, weil es ist einfach bei vielen auch als Etikettenschwindel mittlerweile entlarvt.
Auch das.
Aber wenn du von Enkelfähigkeit sprichst, dann ist eigentlich ganz klar, worum es geht. Es soll für die nächsten Generationen sinnhaft sein. Und dann sind wir auch bei uns wieder bei dem Thema Sinnstiftung. Und um so ein bisschen auch deinem Publikum zu erklären, wie es zum sinnstiftenden Unternehmertum kam, weil der Podcast wird ja für beide sozusagen verwendet. Ich habe es im Vorgespräch erwähnt, ich hatte vor vielen Jahren als Unternehmer und
als... Ich hätte es jetzt eigentlich als Frage stellen müssen.
Ach, damit!
Ich müsste jetzt eigentlich sagen, sag mal Olli, wie bist du eigentlich zum sinnstiftenden Unternehmertum gekommen?
Ja, das ist halt blöd, wenn zwei in der moderierenden Rolle das gewohnt
sind. Ich würde es nicht schneiden, ich würde es jetzt einfach so lassen, weil es irgendwie lustig ist.
Gut. Okay, dann beantworte ich dir jetzt mal diese Frage.
Danke.
Ich hab vor vielen Jahren als Unternehmer einfach eine Sinnkrise gehabt und festgestellt, dass ich weder geschäftlich noch privat wirklich sinnhaft unterwegs war, weil ich im Grunde genommen festgestellt habe, dass ich ausgebrannt bin. Warum bin ich das? Weil ich nicht meinen Werten gefolgt bin. Ja, und es ist mittlerweile schon zigfach nachgewiesen, dass Menschen bestimmte Rahmenbedingungen auch psychologisch brauchen, damit sie überhaupt funktionieren.
Was sind denn deine Werte?
Werte bei mir? Also mein oberster Wert ist Freiheit. Mhm. Freiheit ist mal das Allerwichtigste, weil wenn du nicht frei bist, kannst du gar nichts. Kannst du nicht für deine Familie da sein, hilft es auch nichts, wenn du gesund bist und so weiter und so fort. Und Freiheit manifestiert sich für mich auch darin, die Dinge so zu tun, wie sie mir meinen Kompass irgendwo vorgibt. Und zum Beispiel auch nicht unbedingt Dinge tun zu müssen, wo ich sage, nee, habe ich keine Lust zu. Im Sinne von, ich muss jetzt nur über irgendwelche schlechte Witze lachen, nur weil einer genügend Geld...
Aber du warst doch dein eigener Chef, also du hattest eigene Firmen. Warst du an der Stelle irgendwo nicht mehr frei?
Wir hatten ein schnelles Wachstum hingelegt. Schnelles Wachstum halt, was damit zu tun, dass du relativ schnell ein großes Rad drehst. Ein großes Rad hat irgendwann auch was mit einem Druck zu tun, den du an Umsatz bringen musst, weil auch für mich auch immer klar war, ich will für meine Mitarbeitenden da sein und will auch Verantwortung übernehmen. Und wenn du Verantwortung übernimmst, dann schmeißt du sie halt nicht raus, wenn es mal irgendwie blöd läuft, sondern dann guckst du, dass du alle unter Waffen hältst, in Anführungsstrichen, oder dass du sie eben in dem Beschäftigungsverhältnis hältst. Dann nimmst du plötzlich Aufträge an, die du annimmst, nur um das Level entsprechend halten zu können. Und so kommst du schnell in ein Hamsterrad rein, in das du gar nicht willst. Und interessanterweise, ich unterhalte mich ja sehr viel mit Unternehmern und Unternehmern, geht es vielen im Mittelstand so. Also du hast irgendwann mal eine geile Idee gehabt, du hast mit Herzblut alles reingehauen und irgendwann verselbstständigt sich das in eine Größenordnung, wo du in Handlungszwänge einfach reinkommst, einfach nur um den Status quo zu halten, deinen Leuten gegenüber in der Verpflichtung auch zu bleiben und das auch einzuhalten, Auftraggebern, Lieferanten und so weiter und so fort, deine Familie, und interessanterweise, deine Familie ist meistens der Part, der am meisten leidtragend ist. Ja, weil du da eben dann die voraussetzt, dass die am, ich sag mal, kulantesten sind. Und dann irgendwann stellst du dann fest, du hast dich komplett von deinem eigentlichen Ziel wegbewegt. Ja? Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich spreche, die sagen, ja, eigentlich ist es so. Ich bin eigentlich eher Sklave in meinem eigenen Laden, anstatt dass ich wirklich der Gestalter meines eigenen Ladens bin. Und da habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich möchte nicht mehr. Und habe das dann rumgedreht. Und dann kam irgendwann der Sinn ins Spiel.
Hat ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Also, dass man bereit ist, sich mit sich selber und seiner Lebens- oder Berufssituation selbstkritisch auch auseinanderzusetzen. Glaubst du, das geht anderen, mit denen du sprichst, die in einer vergleichbaren Situation sind, abhanden? Diese Fähigkeit? Oder es fehlt an dieser Reflexion, um vielleicht auch was zu verändern?
Nee, glaube ich gar nicht mal so sehr. Ich glaube, das ist ein gefährlicher, weil sehr schleichender Prozess. Das ist ja nicht, dass es von jetzt auf gleich so ist, sondern das ist eine Entwicklung, die sich peu à peu, à peu, à peu einschleicht, wo du dann, wie gesagt, Handlungszwängen folgst. Es gibt die normative Macht des Faktischen, wo du einfach sagst, ja, also ich finde den Auftraggeber jetzt nicht cool, ich finde das Projekt jetzt nicht cool, aber ich muss es trotzdem machen, weil ich bin meinen Mitarbeitenden da verantwortlich und ich muss auch gucken, dass ich, was weiß ich, Kredit bediene oder was auch immer der Handlungszwang ist, der dahinter steht. Aber gerade im Mittelstand kenne ich halt ganz viele, die auch, da sind die Mitarbeitenden nicht nur reine Arbeitsressourcen, sondern das sind halt auch Leute, die dir auch persönlich nahestehen. Und wenn du Verantwortung übernimmst, dann sagst du, okay, jetzt beiße ich in den sauren Apfel. Und wenn du es ein paar Mal zu oft getan hast, dann bist du schon schnell weg vom Kurs.
Es gibt ja den Spruch, Olli, liebe es, ändere es, verlasse es. Wenn ich das jetzt mal auf dich übertrage, du hast anfangs all das, was du gemacht hast, geliebt, aufgebaut. Dann hast du versucht, vielleicht Dinge auch im Rahmen deiner Möglichkeit zu verändern. Du hast von diesem Hamsterrad gesprochen, was nur bedingt möglich ist. Und dann kam der Punkt, wo du es verlassen hast?
Ja, weil ich ganz bewusst für mich gesagt habe, jetzt ist der Point of No Return. Wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich früher oder später komplett vor die Hunde gehen. Meine Familie wird vor die Hunde gehen, alles wird vor die Hunde gehen. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Und ich will auch, du hast vorhin gesagt, Familienvater. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, Dinge zu tun, wo ich mich dafür schämen muss in Zukunft, dass ich sie getan habe. Und deswegen habe ich versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten, und darum geht es auch bei der Sinnstiftung und Sinnstiftung Unternehmertum, etwas zum Positiven zu bewegen.
Das hat ja ganz viel auch mit Druck zu tun. Also Erwartungsdruck, der Firmendruck, weil die Ergebnisse stimmen müssen, der Leistungsdruck. Ich habe heute Morgen tatsächlich ein Zitat auf Social Media, also auf Instagram von einer 100-Meter-Läuferin gelesen, die gesagt hat, da wirst du Achte bei Olympia. Du bist die 8-Schnellste der Welt. Und die Leute behandeln dich, als wärst du ein Vollloser.
Tja.
Ich meine, da hast du keine weiteren Fragen mehr. Nein. Also auch, in welcher Gesellschaft wir mittlerweile angekommen sind. Und wir reden ja in diesem Podcast tatsächlich auch über soziale Nachhaltigkeit.
Absolut.
Glaubst du auch, und ich fange mal bei mir an, weil ich das glaube, deswegen sage ich ja, glaubst du auch, dass wir anfangen müssen, ganz schnell auch gesellschaftlich umzudenken? Und wenn ja, hast du das Gefühl, wir haben das begriffen und sind schon auf dem Weg?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf dem Weg sind. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es noch ganz viele gibt, die diesen Weg für sich erkennen müssen oder andersrum gesagt, sich trauen dürfen, diesen Weg zu gehen, weil es ist oftmals ein sich nicht trauen. Für mich war es auch ein sich nicht trauen, weil man irgendwo der Meinung ist, es gibt keine Alternativen. Es ist Bullshit. Weil du.
Weil man Angst hat.
Ja, nicht nur, sondern weil du halt, du bist in der Erlebniswelt und nicht in der Möglichkeitswelt. Der Möglichkeitsrahmen ist so groß und die Erlebnisrahmen ist irgendwann so.
Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ich habe ein Buch gelesen, da hat der Typ gesagt, der sehr erfolgreich geworden ist, stell dir mal den Worst Case vor. Also du in deiner Lebenssituation. Dann ist der Worst Case, ich verliere meinen Job, ich verliere mein Auto, ich habe kein Geld, ich weiß nicht mehr, was ich meiner Familie zu essen kaufen soll und, und. Das ist dann so die 10, also Worst Case. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt schreib doch mal auf, was davon tritt denn wirklich ein? Du verlierst jetzt deinen Job. So, du stehst jetzt erstmal auf der Straße, hast jetzt erstmal nichts. Musst du wirklich dein Auto verkaufen oder musst du es vielleicht verkaufen und kaufst den kleineren? Könntest du vielleicht sogar mit dem kleineren Auto dich als Taxifahrer anbieten oder irgendwas machen oder nebenbei irgendwo kellnern? Also Stichwort Job. Was er damit sagen wollte, glaube ich, und so habe ich es zumindest verstanden, war, dass dieser Worst Case, diese 10, eigentlich nie so richtig eintritt. Die ist so in unserem Kopf, so wie so eine Schranke, wie so eine Barriere oder wie so ein Angstschwert, das Damoklesschwert, was über einen hängt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist zu sich selber, wie oft würde denn dieser Worst Case so eintreten, dass du denkst, jetzt ist wirklich auch alles verloren? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Wie viele Stunden hast du Zeit? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann dir sagen, in Deutschland ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es eben nicht mehr diese beschränkte Haftung von der GmbH beispielsweise in dem Sinne gibt, sondern weil es heutzutage eine Durchgriffshaftung auf dein Privatvermögen gibt und die ist so enorm, dass du sehr, sehr schnell beim Worst Case sein kannst. Und wenn unsere ganze Regularien und unsere Überregulierung, die wir in Deutschland haben, führt sehr, sehr schnell dazu, dass du wirklich auch sogar im Kittchen landen kannst. Von daher würde ich sagen, der Typ hat recht, wenn er aus der Perspektive USA oder sowas das Ganze sieht. Wenn du das in Deutschland siehst, sieht diese Nummer ganz anders aus. Aber unabhängig davon, in vielen Fällen, da gebe ich dir recht, wird dieser absolute Worst Case nicht eintreffen. Und es ist unser Kopfkino, es ist ein Stück weit auch unser Stolz etc. Aber die Frage ist, gegen was tauschen wir das ein? Und wir tauschen es ein gegen Peace of Mind. Wir tauschen es dagegen ein, dass wir stolz sein können wieder auf das, was wir tun, weil Unternehmer und Unternehmerinnen waren am Anfang, als sie gegründet haben, etc., mega stolz. Du brauchst nicht gefragt werden, was du tust. Du hast das jedem erzählt, ungefragt. Ja, du hast die ganze Zeit gebrannt. Und mit der Zeit, nach 10, 15, 20 Jahren, kann es mal anders sein. Ich bin jetzt mittlerweile über 30 Jahren in dem Job. Aber ich habe die Freude halt wieder. Und warum habe ich die Freude wieder? Weil ich wirklich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich fast nur noch mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich den gleichen Wertekosmos teile und die alle vereint sind darin, dass sie was Positives in die richtige Richtung bewegen wollen und nicht klagen, sondern wirklich gestalten.
Was ja eine zutiefst nachhaltige Einstellung ist, die sich ja bei dir erst entwickelt hat.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast, um auch vielleicht denjenigen, die uns jetzt zuhören und sagen, das ist alles Quatsch, wenn es dir scheiße geht, geht es dir scheiße. Aber es gibt eben auch diese ganzen Positivbeispiele auch von bekannten Persönlichkeiten, die sagen, in der größten Niederlage habe ich meine höchste Energie rausgezogen, weil ich gesagt habe, ich stehe wieder auf.
Ja.
Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, um wieder dahin zu kommen, wo ich vorher mal war. Und vielleicht dieses Comeback Stronger. Und das war ja bei dir dann ein Stück weit, zumindest für dich persönlich so, dass du diese Negativerfahrung vielleicht sogar auch gebraucht hast, um also diesen Stopp oder vielleicht sogar auch diesen Reset-Knopf zu drücken.
Ja, also beruflich bin ich ein paar Mal auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden. Der wirkliche entscheidende Punkt war der private Bereich und der hat dann ein neues Mal einen Reset-Knopf gedrückt und hat mich komplett in diese Richtung auch entsprechend ausgerichtet, weil ich gesagt habe, wenn, dann willst du das ganzheitlich und nicht nur auf einem Bereich, weil ich habe eins dazugelernt, du kannst nicht in einem Teilbereich nur sinnstiftend sein, du musst das komplett sein. Du kannst nicht sagen, ich suche mir jetzt aus, im beruflichen sinnstiftend zu sein, im privaten nicht oder umgekehrt oder nur in einem Teilprojekt und sonst was. Und auch alles das, was du im beruflichen Umfeld siehst, zeigt, dass du auf die Nase fällst. Es gibt ja genügend Unternehmen, die zum Beispiel versuchen, so eine Art Greenwashing zu machen. Wir haben vorhin von der Nachhaltigkeit gesprochen und wie das ausgebeutet wird, dieses Wort. Aber Fakt ist, es funktioniert nur, wenn du es zu 100% machst und nicht, wenn du meinst, es nur anteilig machen zu müssen.
Wenn du dich jetzt mit Unternehmen über das sinnstiftende Unternehmertum unterhältst, was kriegst du für Reaktionen?
Wow, zwei. Eigentlich nur zwei. Es gibt eine dritte, die ist eigentlich eher selten. Es ist eher Schulternzucken und Neutralität. Dann gibt es ein Lager, die sagen, das ist doch was für Spinner und hat das was mit
Esoterik
oder mit Edelkommunismus zu tun. Nach dem Motto, wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht mehr, wir bilden jetzt einen Sitzkreis und halten uns an den Händchen und so. Und dann gibt es einen immer größer werdenden Anteil, wobei wahrscheinlich bewege ich mich schon in einer Bubble, aber hey, die Bubble ist echt cool und sehr, sehr angenehm, in der ich immer mehr auf Menschen treffe, die sagen, ja, genau, bin ich gerade in der gleichen Richtung unterwegs oder habe ich schon lange drüber nachgedacht oder es gibt immer wieder Leute, und deswegen mache ich auch den Podcast gerne, die sagen, hey, da bin ich schon ganz weit auf der Reise.
Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du durch das, was du jetzt erlebt hast, durch das, was du verbreitest mit deinem Podcast, wie du mit dem Unternehmer oder den Unternehmen darüber sprichst, dass du dadurch erst die Leute auf diese Reise bringst?
Ja, manchmal schon. Und das macht Spaß. Und ich kriege immer wieder ein Feedback dazu. Hey, ich habe da jetzt was angestoßen und es läuft richtig gut. Und es macht Spaß und ich kriege mehr Zuspruch und so weiter und so fort. Aber es hat einfach ganz viel auch damit zu tun, dass wir halt als Menschen sind wie wir Wesen. Und darauf müssen wir uns mal wieder konzentrieren. Mhm. Nicht dieses Konkurrenzierende, sondern eher das Kooperierende. Und das ist ja auch Teil von Robin Good.
Ja, also dieses tatsächlich dieses Vereinen. Ich habe jetzt gerade noch mit einer Hochschule vor unserem Gespräch einen längeren Call gehabt, wo ich auch gesagt habe, es wäre doch zutiefst nachhaltig, wenn wir gerade den Studierenden, also den jungen Menschen, hier eine Möglichkeit bieten, auf unsere Themen aufmerksam zu machen. Wir so als Netzwerk, als Kommunikationsplattform. Wir sind übrigens auch nicht die, die jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger rumgehen, auch wenn ich jetzt einen grünen Pulli anhabe, dass ich jetzt hier den mega grünen Daumen habe. Denn das ist auch eine Situation, Olli, auf die ich gerne zu sprechen kommen möchte. Denn wir leben auch gesellschaftlich immer mehr in diesen Polen, in diesem Schwarz und Weiß, in diesem Richtig und Falsch. Gerade die politischen Diskussionen kann man ja deswegen kaum noch verfolgen. Weil es eben kaum noch eine Mitte gibt. Und wir haben verlernt zu debattieren, wir haben verlernt, konstruktiv zu streiten. Und gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ganz egal ob sozial oder ökologisch, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und jeder darf das so sehen, wie er möchte. Ich kann dir gerne meinen oder unseren Standpunkt sagen. Wir sagen, wir machen Angebote. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir bekehren auch nicht. Wir wollen auch jetzt nicht auf dich jetzt auf links drehen. Sondern wir wollen sagen, ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich tue das. Und ich habe jetzt nicht den grünsten Daumen. Ich bin jetzt mit dem Auto hier. Vielleicht sagen einige, ja, du hättest aber auch mit dem Zug und dann mit, keine Ahnung was, per Anhalter oder wie auch immer anreisen können. Darum geht's aber gar nicht. Weißt du, worum es geht? Es geht darum, dass wir wie bei dem sinnstiftenden Unternehmertum, dass wir inspirieren, dass wir nachdenklich machen, dass wir die Leute vielleicht sogar auch im besten Fall anregen, vielleicht etwas gleich zu tun, nachzuahmen. Und ich sage mal, wenn ich nur ein oder zwei Leute pro Tag vielleicht damit erreiche, die sagen, ey, ich fand den Gedanken von Robin gut, so ganz gut, auch dann mit dem Baum pflanzen, das ist so super. Ich pflanze jetzt auch einen Baum. Dann sagen andere, ey, Olli, echt, das ist jetzt ein Baum. Aber bekanntlich, jeder Weg, den wir gehen müssen, beginnt offensichtlich immer mit dem ersten Schritt. Ne? So. Und ein Baum ist sicherlich kein Wald und 10 Bäume ist auch kein Wald. Aber wenn wir beide jetzt sagen, ey, wir sprechen jetzt so viele Menschen an, und zwar 10.000, und jeder kauft dann einen Baum, zum Beispiel bei unserer Pflanzaktion, über die wir gleich noch reden, dann sind das 10.000 Bäume und jeder Einzelne hat einen Baum, nur einen, aber insgesamt eben 10.000. Und ich glaube, dann können wir beide von einem Wald reden, oder?
Absolut.
Und das ist so der Gedanke, den ich oder den wir versuchen zu transportieren. Eben nicht dieser erhobene Nachhaltigkeitszeigefinger, ne? Wir kleben, schöner Spruch jetzt, die einen kaufen einen Baum und die anderen kleben sich auf der Straße fest. Und ich persönlich habe mich entschieden, ich pflanze lieber Bäume, als mich festzukleben, weil ich glaube, ich mache damit was Sinnvolleres. Aber auch da, und das sage ich, das ist meine persönliche Meinung und das meine ich jetzt, ich sage das mal in die Kamera, völlig wertfrei. Wenn ihr euch auf die Straße festkleben wollt, um für Klimaziele zu protestieren, ihr könnt das gerne machen. Ich bin da eben nicht von überzeugt. So, und deswegen mache ich was anderes und versuche bei dem, was ich oder was wir jetzt auch gemeinsam vorhaben, die Leute dafür zu überzeugen. Und vielleicht gibt es dafür auch wieder Kritiker. Aber wenn man davon überzeugt ist und Mitstreiter findet, finde ich, dann soll man diesen Weg auch weitergehen.
Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, der wichtigste Punkt, um da mal wieder Gemeinsamkeiten herzustellen, ist, dass wir uns davor hüten sollten, uns anderen gegenüber moralisch überlegen zu fühlen.
Ja.
Weil das macht dann nämlich diese Lagerbildung. Und jetzt auch nochmal an die Leute, die sagen, ja, ich sehe keine andere Chance mehr, als mich an die Straße festzukleben. Ich glaube nicht, egal ob das jetzt Klimakleber sind oder ob das auch andere Menschen sind, die wir jetzt überall in den Medien sehen, die uns vorschreiben wollen, wie wir zu denken haben und was wir zu tun haben, dass das in irgendeiner Form eine positive Resonanz hat. Es gibt vielleicht welche, die schließen sich dem Ganzen an, aber es gibt ganz viele, die wenden sich davon ab und sagen, Moment, ich habe einen eigenen Kopf zu denken, ich habe eine eigene Vorstellung, wie das Leben funktioniert. Und deshalb finde ich den Ansatz, den du auch vorhin genannt hast, genau den richtigen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wo man einfach nur Ideengeber ist, wie man es vielleicht auch machen könnte.
Und auch machen, das war war eine gute Einschränkung oder eine gute Betonung. Ja? Nämlich nicht nur, nicht wieder so dieses, genau. Ne, sondern so könnte man es eben auch machen. Es ist ein Angebot, genau. Eines von vielen oder von mehreren.
Genau, und deswegen nennen wir das hier auch bei uns Impulse oder Initialwissen, weil davon lebst du. Jeder von uns ist jeden Tag irgendwo in seiner eigenen Bubble unterwegs und ich bin immer froh, deswegen finde ich dieses Format auch einfach klasse. Ich kriege immer wieder neue Inspirationen, weil andere Leute in meine Bubble reinkommen und mir mal ihre Sicht der Dinge erklären. Dann kriege ich wieder neue Impulse und die teile ich auch gerne hier mit der Community. Und das ist halt das, wo ich denke, das bringt uns insgesamt alle weiter, wenn wir eben nicht nur unsere Sicht der Dinge sehen, sondern vielleicht auch mal andere Perspektiven auf das gleiche Thema sehen, weil wir leben, und da leben wir dann auch wirklich von der Vielfalt, leben wir dann davon, dass wir vielleicht andere Lösungen und bessere Lösungen bekommen.
Jetzt war dein Einstiegspunkt, wie hast du es nochmal formuliert, von dem Gedanken zur Umsetzung? Nee, du hast es besser formuliert.
Nee, von der Vision zur Tat.
Ja, genau, von der Vision zur Tat. Und unsere Vision war, Menschen zu inspirieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann haben wir festgestellt, das ist zu wenig, das ist nicht haptisch. Weißt du, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so, ja klar, das findet irgendwo statt. Das ist aber dieses ganze Nachhaltigkeitsthema dann aber am Ende nicht greifbar. Und deswegen war die Tat, also von der Vision zur Tat, war die Tat das Bäume pflanzen.
Lass mich da gerade eben nochmal einhaken, weil jetzt haben wir ja einen Teil unserer Zuschauer hier, die eben noch nicht so genau wissen, was eigentlich Robinhood ist. Lass uns gerade mal ganz vorne bei der Vision nochmal anfangen. Wie kamst du zu Robinhood und was ist eigentlich Robinhood?
Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich aus der Entsorgungsbranche komme. Da sind die Kontakte gewesen. Da waren dann auch die Ansprechpartner, die gesagt haben, Dieter, können wir in dem Bereich Kreislaufwirtschaft mehr machen? Und dann habe ich halt mit einer gemeinsamen Agentur aus Köln letzten Endes Robinhood erfunden als Nachhaltigkeitsinitiative, als Kommunikationsplattform für soziale, ökonomische, ökologische Nachhaltigkeit. Und haben aber festgestellt, dass das relativ schwierig ist, da so eine Community aufzubauen, weil du eben mehr brauchst, als einfach nur über solche Themen redest. Und dann warst du auch ein Stück weit nicht der Zufall, weil am Ende gibt es vielleicht keine Zufälle, weil es ja dann so sein soll. Ich war im Ahrtal, habe da als freier Reporter viel gemacht, unter anderem den Tobi kennengelernt, sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt. Also so gehen die Dinge dann manchmal eben aus. Und wir kamen halt zu einer Baumpflanzaktion wie die Jungfrau zum Kinde. Und ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, das ist so eine geile Aktion, da helfe ich jetzt dabei, die setzen wir jetzt um. Da ging es um große Bäume, die wir umpflanzen konnten aus einer Baumschule, die wegen einer Stromtrasse vom Niederrhein weggeholzt werden mussten. Und dann haben wir gesagt, nee, die pflanzen wir aus und pflanzen im Ahrtal wieder ein. Das war ein Riesenprojekt. Und ich habe bei diesem Projekt gemerkt, was da für eine Kraft und für eine Energie an Unterstützung herrscht. Und dann habe ich gedacht, da musst du was draus machen. Die Leute fragen uns die ganze Zeit, wie können wir Robinhood unterstützen, euch als Initiative mit euren Themen. Und habe ich gesagt, das macht kein Geld. Die Leute haben uns auch Geld gegeben. Also ich meine, das macht keinen Sinn, wenn ihr uns jetzt hier... Ich habe Bargeld bekommen und habe das dann im Ahrtal, habe ich so ein Bündel Scheine gehabt, die gesagt haben, Dieter, du kennst die da alle, fahr da hin und mach deine Familie glücklich. Ja, das haben wir dann 2-3 Mal gemacht. Da habe ich gesagt so, puh, also irgendwie, dann hast du da irgendwie irgendwas, eine Summe X im Portemonnaie, ne, so ungefähr. Und die vertrauen dir ja auch. Und dann habe ich gesagt, nee, das müssen wir anders machen. Dann kam es mit der Baumaktion, dann habe ich gesagt, naja, wir erfinden jetzt hier nicht das Rad neu. Bäume pflanzen machen auch andere Initiativen und das finde ich super. Aber lass uns das doch kombinieren. So, und jetzt sind ein paar Sachen dazugekommen. Und zusammengefasst ist jetzt Robinhood eine Nachhaltigkeitsinitiative, die immer wieder mit Baumpflanzaktionen, wir haben jetzt im November zusammen mit euch die dritte, wir planen für nächstes Jahr auch die nächste. Das heißt, Bäume pflanzen ist eine wesentliche Säule. Dann gibt es noch den nachhaltigen Robinhood Café. Also da können wir das ja bei dir dann oder bei uns im Podcast auch entsprechend verlinken. Wir sind nämlich beteiligt mit einem Partner, die home-kompostierbare Kaffeekapseln haben. Also wenn du jetzt mit Unternehmern zu tun hast, die so kleine Kaffeemaschinen haben, so ne, Mini-Büromaschinen, wo der berühmte amerikanische Schauspieler, der sehr eng mit Brad Pitt befreundet ist, aber der andere, Werbung für macht, für dieses Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. So, und diese Kaffeekapseln sind homekompostierbar. Das heißt, die benutzt du, übrigens ein biozertifizierter Kaffee, und danach kannst du die ins Gebüsch schmeißen. Die verrotten dann innerhalb von kurzer Zeit, weil die eben komplett, die sind eben nicht industriekompostierbar, sondern homekompostierbar. So, das ist noch eine Säule, da habe ich gesagt, an sowas habe ich Spaß, das können wir gerne unter die Fahne von Robin Gut nehmen. Und das wird jetzt für die Unternehmen spannend, gibt es jetzt seit neuestem die dritte Säule, nämlich das Robin Gut Nachhaltigkeitssiegel. Wir haben ein Siegel entwickelt für Unternehmen, die sich im Bereich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit aufstellen lassen wollen. Und wenn du jetzt als Unternehmer sagst, wo stehe ich eigentlich, wie ist so für mich der Status quo, dann bieten wir dir das an oder auch eben anderen Unternehmen, diesen Fragebogen auszufüllen. Das ist wohl auch echt Arbeit. Also wir haben dann mit der Deutschen Gesellschaft für Qualitätsanalyse mit Sitz in Berlin, haben wir über 130 Fragen entwickelt auf über 30 Seiten. Und also das geht schon sehr ans Eingemachte. Aber danach weißt du, wo du als Unternehmer im Sinne der Nachhaltigkeit stehst. So, und jetzt diese drei Säulen haben wir jetzt mit Robin Gut, das ist die Dachmarke, die Bäume, den Kaffee, so als Goodie. Und jetzt seit neuestem das Siegel. Und so sind wir jetzt unterwegs und versuchen jetzt Kooperationen zu finden. Ich habe dir eben von der Hochschule erzählt, Gespräche wie jetzt auch mit dir, auf uns aufmerksam zu machen und wollen damit den Leuten eben zeigen und auch erklären, sie sind ein Teil, ein klitzekleiner Teil einer größeren, vielleicht größer werdenden Bewegung, die einfach erkannt haben, im enkelfähigen Sinne, wir müssen ein bisschen mehr tun. Und dafür werbe ich. Und dafür werben auch viele andere auf eine tolle Art und Weise. Und ich finde, das machst du ja mit deinem sinnstiftenden Unternehmertum auch, was für mich persönlich unter die soziale Nachhaltigkeit fällt, weil in dem Moment, wo du andere inspirierst, mal über sich nachzudenken, mal in sich zu gehen und zu sagen, hey, bin ich auf der richtigen Schiene? Ist das noch gut für mich? Ist das gut für meine Mitarbeiter? Ist das gut für meine Familie? Wie du ja am meisten da sein solltest. Und du hast sie darauf gebracht. Ich meine, etwas Nachhaltigeres gibt es ja gar nicht.
Ja, lass mich da gleich drauf eingehen und dann aber nochmal eine Frage hinterher schieben. Also, sinnstiftendes Unternehmertum ist für mich einfach, ich nehme das evolutionäre Gewinnmaximierung. Warum? Kein Mensch tut auf Dauer etwas für dich, nur weil du ihn bezahlst und sägt dabei aber an seinem eigenen Ast oder an dem seiner Familie. Funktioniert nicht. Es ist nachgewiesen, dass Menschen drei Dinge unbedingt brauchen für ihre psychologische Gesundheit. Das eine ist, sie müssen sich selbstwirksam erleben, sie brauchen eine Autonomie und sie brauchen gleichzeitig das Gefühl von sozialer Geborgenheit und Sicherheit. Mhm. Und wenn du jetzt, das ist Fakt, also ist jetzt nicht von mir, kann jeder googeln, findet man überall im Netz. Und wenn du jetzt mal überlegst, Unternehmen haben in den letzten 30, 40 Jahren zuvor, haben sie darauf relativ wenig Wert gelegt. Ja, man hat immer nur versucht, die Leute über Status oder über Kohle zu ködern. Das funktioniert aber nicht mehr. Und Corona war dafür der Brandbeschleuniger, warum die Leute noch mehr kapiert haben, warum es nicht funktioniert. Kurz rückspulen, rewind, 250 Jahre zuvor. Du hattest viele Leute, die durch mal des Lesens oder des Schreibens irgendwo fähig waren. Und du hattest Vorarbeiter. Und dieser Vorarbeiter hat gesagt, du das, du das, du das. Warum? Weil die Leute nicht dazu in der Lage waren. Sie waren nicht gebildet. Heutzutage, Information at your fingertip. Wir haben eine sehr gut ausgebildete Gesellschaft, weitestgehend um den gesamten Globus. Und die Leute wissen, was ihre Werte sind und was sie tun oder lassen wollen und so weiter. Du hast gebildete Menschen und die wollen niemanden mehr, der ihnen sagt, du machst jetzt das und das. Und die laufen auch nicht jedem einfach mal so hinterher. Und jetzt ein Unternehmen, das aber noch immer in diesen alten Strukturen unterwegs ist und meint Law and Order, ich sage dir, was du tust und du fragst nicht mehr, warum du springen sollst, sondern nur noch, wie hoch. Das funktioniert nicht mehr. Also wir brauchen das Prinzip der Autonomie, dass ich einen gewissen Entscheidungsspielraum habe. Wir brauchen das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Das merkst du einfach, die Leute möchten Sinn hinter dem haben, was sie tun. Viele.
Wer sind die Leute? Die Unternehmer oder die Angestellten?
Nein, alle. Durch die Bank weg, alle, sagen die ganzen psychologischen Studien. Aber es gibt Studien von McKinsey als auch beispielsweise von Deloitte, die beispielsweise sagen, dass die Generation Z definitiv sagt, ich möchte nicht für ein Unternehmen arbeiten, was nicht auch in irgendeiner Form sinnstiftend ist. Und wenn du jetzt die Generation X nimmst, da sieht es auch nicht anders aus. Wobei die Generation Z sogar sagt, ich würde sogar auf einen Teil von meinem Gehalt verzichten dafür, dass ich für ein sinnstiftendes Unternehmen arbeite. Nicht von mir.
Wissen das alle, X und Z, den Unterschied?
Ja, vom Alter her, ne, die alten Säcke, das bin eher dann nicht so die X-Generation und die Z-Generation ist eher so wie jetzt hier der Alex hier bei uns in der Regie. Okay. So die Mit-N-20er.
Da gibt's ja dieses schlimme Wort Work-Life-Balance. Und das, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn jemand sagt, ich möchte aber auch so arbeiten, dass meine Work-Life-Balance...
Absolut.
Und dann heißt es so, ja, aber das ist doch keine deutsche Tugend. In Deutschland wird doch gearbeitet. Muss man da umdenken?
Also ich glaube, viele haben es schon getan. Wie gesagt, Corona war der Brandbeschleuniger. Aber wir müssen ja nur in andere Länder gucken. Also viele andere Länder haben, wie Deutsche sagen würden, das Arbeiten nicht erfunden. Nee, die haben was kapiert. Also es gibt neben der Arbeit noch was anderes. Ja? Und wenn ich arbeite, dann um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. So.
Dazu gehören ja flexible Arbeitsmodelle. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Du als Chef, um das jetzt mal so zu sagen, hast es ja schon vor vielen Jahren angefangen vorzuleben. Mitarbeiterinnen in dem Fall, die morgens ihre Kinder irgendwie unter Stress und mit ganz viel Druck zur Kita oder wo auch immer hinbringen mussten, bis die irgendwann mal bis sie den Mut hatten, dir zu sagen, ich kann so nicht mehr weiter. Und dann hast du ja auch entsprechend reagiert. Wie war das?
Die wollte sogar kündigen jetzt in dem Fall die Dame. Das haben wir aber nicht nur einmal gehabt, sondern mehrfach. Und ich glaube, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin in einem größeren Stil hat das schon mal gehabt, dass MitarbeiterInnen aus diesen Gründen gekündigt haben. Wenn du in dem Zwiespalt lebst, Familie oder Beruf, wie lange willst du das Spagat aushalten? Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und es ist nur natürlich, dass die Entscheidung im Regelfall für deine Familie passiert und gegen den Arbeitgeber. Also wenn du die Leute in diesen Zwiespalt bringst, dann wird es nicht funktionieren. Und Sinnstiftung da auch nochmal eingehakt, das fängt ja schon vorne beim Einstellungsgespräch an. Mhm. Wenn ich beim Einstellungsgespräch schon am Rumschachern bin, um den möglichst günstigsten Stundensatz rauszuholen bei einem Mitarbeitenden, was signalisiere ich dem denn? Ich möchte nur Profit auf deine Kosten machen.
Ich drehe den Spieß mal rum. Was ist denn, wenn derjenige zu dir sagt, aber ja, so... Vielleicht eine 4-Tage-Woche, ich brauche auch nicht ganz so das volle Gehalt, ist ja klar, weil ich ja dann in ihren Augen einen Tag weniger arbeite. Ich fände es cool, wenn ich erst um 9 Uhr anfangen könnte, weil von 7 bis 9 stehe ich sowieso noch im Stau. Elternzeit bei meiner Frau, ich will auch ein bisschen unterstützen. Gehen aber dir so die Scheuklamotten, da denkst du, oh, nicht noch so einer. Oder sagst du, ja, das ist halt Teil der Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft. Wie bewertest du das? Bist du da aufgeschlossen?
Ich glaube, du merkst innerhalb von kürzester Zeit, ob du jemanden bist, der einfach nur arbeitsscheu ist und eine freizeitbetonte Grundhaltung hat oder ob das jemand ist, der wirklich Work-Life-Balance lebt. Also ich kann dir sagen, meine Erfahrung ist, dass meine Mitarbeitenden, ich weiß von den meisten nicht, wann sie anfangen oder aufhören zu arbeiten, ich weiß nur, der Job ist getan.
Das finde ich ja großartig. Darum geht's doch. Am Ende muss doch eine Arbeit, also wir reden immer, sagen wir mal, du bist Landschaftsgärtner, ja, und du sagst, heute werden 100 Quadratmeter Rollrasen verlegt. Das kann doch scheißegal sein, ob, also jetzt mal, wenn du jetzt damit keinen Krach, keinen Lärm oder irgendwas anderes verursachst, aber ob du das jetzt von 8 bis 12 machst oder von 18 bis 22 Uhr, wenn am nächsten Tag du dem Chef das Foto zeigst und sagst, hör mal zu, ich habe alles fertig verlegt, dann sagt er, du bist fein. Also dieses Arbeitszeit- dieses Uhrzeitdenken.
Ja, da sind wir aber wieder bei diesem Gewinnmaximierung um jeden Preis. Und Gewinnmaximierung heißt ja, wenn der Typ das in einem halben Tag schafft, dann kann er doch den nächsten Tag kann er 200 Quadratmeter Rollrasen rausmachen. Ja, genau. Und wenn er die schafft, dann können wir auch noch 300 Quadratmeter draus machen. Ja. Und das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Weil auf der anderen Seite sind Leute, die wirklich sich wohlfühlen in ihrer Arbeit, sich autonom erleben, sagen sie, hey, ich kann hier selber Entscheidungen treffen und vor allem auch sich als kompetent erleben. Die steigern die Innovationskraft des Unternehmens und steigern auch die Resilienz, ist auch nachgewiesen.
Und ich glaube, dass das nicht nur Blödsinn ist, sondern auf lange Sicht eben nicht nachhaltig, weil wenn so ein Mitarbeiter sich diese Freiheiten nehmen darf und kann dann sagen, ich habe das jetzt von 8 bis 13 Uhr gemacht, ich war übrigens auch schnell und gut und muss jetzt nicht die nächsten 3 Stunden noch gucken, wie ich die rumkriege. Und der Chef sagt ja dann geh doch ins Café und trink den Kaffee, weil du hast ja die Arbeit erledigt. Dann ist es, glaube ich, auf lange Sicht zutiefst nachhaltig.
Lass mich dir ein Beispiel geben. Wir haben vor knapp 10 Jahren waren wir auf fast 3000 Quadratmeter Bürofläche. Haben dann irgendwann für uns entschieden, dass wir ein Downsizing machen auf 1200 und haben dann in Corona-Zeiten entschieden, dass wir noch weiter downsizen. Heutzutage sind wir vielleicht bei 10%, was wir damals hatten. Und den Rest haben wir, also wir arbeiten eigentlich nur noch hybrid. Und wir treffen uns aber regelmäßig, aber um uns zu treffen. Also natürlich arbeiten wir auch, während wir uns treffen, aber hauptsächlich geht es um den sozialen Zusammenhalt und um das Austauschen untereinander im Team. Aber überleg mal, was zum Thema Nachhaltigkeit, keine Leute, die jeden Morgen entsprechend sich ins Auto setzen, eine Stunde ihrer Lebenszeit vergeuden, um irgendwo an irgendeinen Ort X zu fahren, nur damit sich dann einer auf die Brust trommeln kann, sagen, alles mein Reich, das sind alles meine Leute und ich kann sie alle kontrollieren. Also ernsthaft, wenn du Leute einstellst, weil du denkst, du musst sie unbedingt kontrollieren, weil sie sonst nichts arbeiten, dann musst du dir überlegen, was für Leute stellst du ein und was bist du für ein Typ, dass du solche Leute einstellst. So, und das ist rum die Zeit. Noch nicht jeder Unternehmer hat das verstanden und nicht jede Unternehmerin, aber die meisten, denke ich, haben schon die Zeichen der Zeit erkannt und überlegen sich jetzt, wie kommen wir denn im Endeffekt dorthin? Und das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit.
Ja, und das ist eine Form von Nachhaltigkeit. Es ist aber auch ein schwieriger Prozess, denn wir leben mittlerweile in einem Arbeitnehmermarkt oder in einer Arbeitnehmerzeit. Mhm. Das heißt, die Arbeitnehmer können sich mittlerweile die Arbeitgeber quasi aussuchen. Was wiederum auch bedeuten könnte, dass das diesen Prozess sogar ja noch beschleunigt. Weil wenn du als Arbeitgeber eben nicht diese Flexibilität hast, wenn du vielleicht nicht gerade bei einer jüngeren Generation die Wert darauf legst, dass du nachhaltig unterwegs bist, wenn du das eben nicht tust, dann kann es eben auch sein, dass du diese wertvollen Arbeitskräfte, ich meine, wir reden jetzt seit schon sehr langer Zeit über einen enormen Fachkräfte. Eigentlich ist es ja auch, wenn man mal ehrlich ist, ein Arbeitskraftmangel in Deutschland. Dann wirst du da als Unternehmer Probleme bekommen.
Ja, lass mich da anders antworten und dann lass uns wieder zu Robin Good an der Stelle zurückkommen, weil ich glaube, dass da ergänzt sich das ganz gut. Es gibt ein Buch, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Es ist eine Autorin und da gibt es einen wichtigen Satz drin. In der Natur ist nichts alleine. Und das müssen wir begreifen.
Das Buch musst du jetzt aber noch nachlegen. Ne?
Das also lege nachher. Ich nach, habt ihr in der Caption, findet ihr es entsprechend drin. Das ist so eines der Urbücher, wo es um wirklich Nachhaltigkeit im ursprünglichen Sinne geht. Und dieser Satz, den muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. In der Natur gibt es nichts alleine oder ist nichts alleine. Alles ist miteinander verbunden. Also mag ich vielleicht jetzt einen Arbeitnehmermarkt haben, wo die sagen können, oh, ich kann mir aussuchen. Aber hey, für diejenigen, die der Meinung sind, sie sind jetzt im Schlaraffenland gelandet, KI und Konsorten, da wird sich noch einiges tun. Und wir werden ganze Industriezweige haben, die komplett anders ausschauen werden. Und ich würde mich nicht darauf ausruhen, dass ich die nächsten 20 Jahre mehr aussuchen kann, wo ich hingehe. Und was wir verstehen müssen, und darauf will ich hinaus, ist, es ist immer ein Zusammenspiel. Mhm. In der Natur spielt immer alles zusammen. Egal, ja. Wo ich ziehe, an einer anderen Stelle passiert was. Und deswegen, dieses Unternehmertum hat was für mich damit zu tun, eine soziale Verantwortung zu haben, zu sagen, ich habe eine Gewinnerzielungsabsicht, die ist auch gut, weil nur wenn ich ein gesundes Unternehmen bin, kann ich auch meine Mitarbeiter ordentlich
zahlen. Ja, die sollst du auch haben dürfen.
Soziale Verantwortung, weil die sind nämlich nicht nur die 8 Stunden, die sie bei dir sitzen, vielleicht sogar vor Ort, sondern du hast für sie 7/24 eine Verantwortung, weil die haben eine Familie. Und das, was du als Unternehmerin oder Unternehmer tust, hat eine direkte Auswirkung auf diese Leute. Und es hat nicht nur eine Auswirkung auf diese Leute, sondern auch auf deren Umfeld. Ja, also wenn du dir dessen bewusst bist, dann gehst du anders mit dem ganzen Thema um.
Ja, es hängt halt viel zusammen. Das bezieht sich auch auf unsere gemeinsame Aktivität, die wir jetzt vorhaben, weil wir unsere Pflanzaktion, die sehr erfolgreich war, jetzt im Frühjahr im Ahrtal, wo wir Resonanzen bekommen haben, wo Menschen uns mit Tränen in den Augen entgegenkamen und gesagt haben, das ist einfach so toll, dass wir dieses Wir-Gefühl hier erleben können. Mhm. Und das hat uns halt eben auch nochmal angefixt und auch motiviert, weiterzumachen. Wir sind dann angesprochen worden für eine weitere Pflanzfläche im Ahrtal. Und dann ist bei mir so die Idee entstanden, Mensch, warum weiten wir das nicht aus? Über den Tobi Schott kam dann die Idee, vielleicht auch hier mehr so in der Region tätig zu werden und haben dann auch mit deiner Hilfe die Fläche jetzt hier im Taunus gefunden. Und jetzt haben wir 2 Teams, Olli. Das Team Taunus und das Team Ahrtal. Finde ich erstmal großartig.
Lass mich mir das bitte, du hast ja schon, allein schon aufgrund deines Promi-Faktors hast du ja schon einen riesen Vorteil, deswegen tu mir bitte den Gefallen, lass uns das Team Rhein-Main-Taunus machen, weil nur im Taunus wird es ein bisschen schwierig für mich entsprechend werden, dann mitzuhalten.
Ja, es wird dann, es ist dann das, der Rhein-Main, also das Rhein-Main-Taunus-Gebiet, darauf können wir uns gerne verständigen. Wir haben jetzt nur der Einfachheit halber, wenn die Leute dann später über unseren Robin-Gut-Shop die Bäume dann spenden wollen, dass sie dann sagen, okay, ich mache es entweder für die eine oder für die andere Seite. Und wir haben uns daraus jetzt so ein bisschen auch so einen Spaß gemacht, weil der darf und soll bei so einer Aktion ja nicht zu kurz kommen, denn das Ganze wird so eine kleine Battle werden. Wir haben zwei Teams gegründet. Der Jürgen Milski wird das Team Taunus mit unterstützen. Da kommt noch der Tobi Schott mit dazu. Du bist mit dabei. Es gibt noch ein paar andere. Da müssen wir aber mal gucken, ob die Namen irgendwann noch mal spruchreif sind. Das Gleiche gilt bei mir fürs Ahrtal. Da kann ich schon mal sagen, dass ich mit dem Markus Wipper führt, der dort sehr bekannt ist als einer der Helfer, dass wir das andere Team sozusagen anführen werden. Und wir haben einen Aktionszeitraum vor, vom 1. November bis zum 31. Dezember, also genau 2 Monate. Vielleicht starten wir sogar auch schon ein bisschen früher, weil die Leute schon mit den Hufen scharren. Und wollen in dieser Zeit für diese beiden Pflanzflächen Bäume finden. So, und mit deiner Hilfe haben wir eine Fläche hier im Taunus gefunden, die wir uns auch noch anschauen werden. Und erstmal finde ich das großartig, dass wir über diese Aktion es geschafft haben, unser Netzwerk zu erweitern, unseren Aktionsradius zu erweitern. Und ich habe auch bei dir sofort gemerkt, ey, mit unserem sinnstiften Unternehmertum und ihr jetzt mit den Bäumen, das passt so total gut zusammen, weil wir können die Unternehmen ja letztendlich auch auf die Baumpflanzaktion ansprechen. Und ja, deswegen würde mich mal interessieren, was so für dich so der Grund war, also was hat dich so angefixt, dich daran zu beteiligen?
Oh, als ich Kind war, habe ich noch unter rauschenden, leider Monokultur, aber Tannenwäldern irgendwo gespielt. Und ich habe daran Erinnerungen, die einfach fantastisch sind, die einfach toll sind. Und wenn ich heutzutage, klar weiß heute jeder, dass Monokulturen irgendwie nicht gut sind, aber überhaupt diese Verbundenheit zur Natur war für mich was ganz Wichtiges. Und wenn ich heutzutage aber beispielsweise durch den Taunus fahre oder auch durch den Westerwald oder überhaupt durch die ganzen Wälder hier in Deutschland, dann siehst du so viele kaputte Baumkronen. 80% des deutschen Waldes ist geschädigt. 80%. Und wir haben 11,4 Millionen Hektar Wald hier und 80% davon sind geschädigt. Und ich kriege das große Heulen, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder und deren Kinder, also da sind wir wieder bei der Enkelfähigkeit, das vielleicht nicht mehr erleben können, wie toll das ist, in so einem Wald zu wandern, zu spazieren, zu spielen.
Jetzt müssen wir dies geschädigt vielleicht auch ein Stück weit relativieren, weil es von bis geht, also von leichter Schaden bis hin zu irreparable Schäden. Genau. Ja. Und vielleicht darf ich dir zwei Sätze dazu sagen, die ich in dem Zusammenhang gelernt habe, die vielleicht die Motivation auch erhöhen, dass man sich bei uns oder dass man sich unserer Aktion anschließt. Der erste Satz ist folgendermaßen. Weißt du, wann die beste Zeit ist, einen Baum zu pflanzen?
Jetzt.
Vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Das finde ich, ich fand den Satz deswegen so cool. Ja. Vor 20 Jahren war die beste Zeit, die zweitbeste ist jetzt. Aber es erklärt und verdeutlicht die Notwendigkeit. So, das ist erstmal so ein Satz, den kann man mal so stehen lassen. Den zweiten finde ich als Bild, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil man muss sich das wirklich, am besten schließt jetzt die Augen und verdeutlicht euch das mal. Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Das habe ich jetzt letztens mal in so einem Zusammenhang von so einem Vortrag gelesen und das kopiere ich jetzt mal gerade daraus. 4,6 Milliarden Jahre, wenn du daraus mal 46 Jahre machst, also du verkürzt den Zeitstrahl. Wir sind jetzt bei 46 Jahren. Weißt du, wann die industrielle Revolution dann angefangen hat?
Wahrscheinlich ein Wimpernschlag.
Vor einer Minute. Und in dieser Minute, 46 Jahre, und in dieser einen Minute der industriellen Revolution
haben wir es geschafft.
Haben wir 50% der Wälder vernichtet.
Ja.
46 Jahre. So.
Sehr eindrückliches Bild.
Und selbst wenn es 5 Minuten wären oder 10, weil jetzt Leute schlau nachrechnen oder so, aber es geht doch genau. Es geht doch um das Bild. Es geht doch darum, was der Faktor Mensch, und wir können darüber reden, wie die Auswirkungen sind. Man kann sich über Klimawandel streiten, aber eins ist doch unstrittig, dass wir diesen Raubbau an diesem Planeten und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ich will es mal so umformulieren, dass das nicht enkelfähig ist. oder nicht mehr. Und wenn dieses Umdenken nicht stattfindet und schnell in unsere Köpfe kommt, weil die zweitbeste Zeit, einen Baum zu pflanzen, ist jetzt, dann kriegen unsere nachfolgenden Generationen die Quittung. Und du bist Familienvater und ich bin Familienvater. Und wenn ich manchmal darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann frage ich mich, du hast von einer unbeschwerten Kindheit gesprochen. Die Kinder von uns werden jetzt so groß mit all dieser Technik, mit all dieser Digitalisierung, wo wir denken, ich bin schon jetzt überfordert, wenn ich dieses scheiß Update machen muss. Aber wenn ich dann an deren Enkel denke, und wir reden jetzt nicht, weil die Zeit nicht reichen wird, über Kriege auf diesem Erdball, Wirtschaftsprobleme auf diesem Planeten, politische Konstellationen, die schwieriger werden. Wir reden einfach mal darüber, wie wir als Mensch diesen Planeten, ich benutze jetzt mal bewusst das Wort, mutwillig verändern, ohne darüber nachzudenken. Dann wird mir Angst und Bange, wenn ich an meine Enkel denke. So, und deswegen, glaube ich, sind wir beide, auch in dem Alter und in der Generation, in der wir jetzt sind, in der Verpflichtung, was zu tun. Und zwar jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und wenn du nur die Cola-Dose aufhebst, die auf dem Boden liegt und schmeißt sie da in den Mülleimer, dann sagen einige, das ist doch nicht mein Müll. Du kannst aber argumentieren, ist mein Planet. Darf jeder selber entscheiden.
Bin ich absolut bei dir. Und das ist auch dann hast du auch schon gleich die Motivation im Grunde genommen genannt, warum ich gesagt habe, wir machen da was. Wir haben immer mal wieder Veranstaltungen, die wir von der Firma aus machen und dann laden wir die Leute zu uns ein und dann sind sie auf dem Weg zu uns und ich habe dann einfach irgendwann mal gesagt, übrigens, für jeden, der hier kommt, pflanzen wir einen Baum. So. Nicht, weil ich das musste, sondern einfach, weil ich das wollte, weil ich gesagt habe, wir tun hier unser ganzes Bestreben ist, was wir im Unternehmen machen oder in den Unternehmen machen, ist do less harm, also weniger Schlechtes zu tun. Und an einigen Stellen versuchen wir jetzt schon den nächsten Schritt zu gehen, dass wir sagen, okay, wir tun nicht nur weniger Schlechtes, sondern wir tun an manchen Stellen auch bewusst was Gutes. Aber weniger Schlechtes hat jeder im Grunde genommen für sich persönlich im Griff. Er kann für sich heute eine Entscheidung treffen. Und ich bin vor kurzem in einem Unternehmen gewesen, da muss ich dir auch den Kontakt im Rahmen des Netzwerks rüberschieben, die haben bei sich keinen Müll mehr. Also da waren wir mit dem Filmteam vor Ort und haben dort Aufnahmen gemacht und dann fragte ein Mitarbeiter, wo ist denn hier der Mülleimer? Gibt's hier nicht. Wir haben hier nur Wertstoffbehälter. Eins zu eins von einem Mitarbeiter dieses Unternehmens. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Und dann hast du gemerkt, in diesem Unternehmen 100 Mitarbeiter, da hat sich schon komplett alles gewendet. Ja, die haben von...
Aber Olli, das fängt doch schon in der Schule an. Also für mich... Ich sag jetzt mal was. Also wir haben ein riesen Bildungsproblem in diesem Land und das ist wiederum ein ganz eigener Podcast, ja, weil es ist ein föderales System. Da mag jetzt viel Gutes dabei sein. Ich will das nicht werten. Ich möchte nur eins sagen: Für mich müsste das Fach Nachhaltigkeit ein zwingendes Schulfach werden aufgrund dieser großen Probleme. Und zwar nicht, weil ich die Kinder verrückt machen will, sondern weil ich denen etwas beibringen will, was zur Selbstverständlichkeit wird. Und das können ja, du hast jetzt eben gesagt, negativ und positiv. Lass es doch bitte das Positive sein. Was spricht denn dagegen, in so einem Unterrichtsfach Nachhaltigkeit den Kindern zu sagen, es gibt keine Mülleimer, es gibt keine Abfallbehälter. Das ist eine Rohstoffsammelbox. Oder erfind ein anderes Wort, ist mir doch egal. Aber gib doch den Kindern das Gefühl, dass das einen Wert hat, dass das, was du benutzt hast, irgendwo reintust, um es dann wieder zu benutzen. Aber wir denken eben so nicht, weil wir beide sind so nicht. Ich meine, ich habe noch auf einer Mülldeponie gestanden. Ich habe noch, bis sie verboten worden sind, damals Anfang der 90er, ich habe noch auf einer Mülldeponie gearbeitet. Ich kann dir noch sagen, wie das ist, wenn da so ein Verdichter drüber fährt und dann kommt einer und macht nochmal das nächste große Loch, dann kommt der nächste Müllwagen an. Ich kann dir genau sagen, wie das war. Ja. So, und da hat ja ein Umdenken schon in der Müllbranche, in der Entsorgungsbranche schon früh angefangen. Aber du musst doch in einem Land, ich sage mal das Gleiche, ne, was so vieles, ich lasse das jetzt mal weg, ich will es auch positiver sagen. Wir müssen in kluge Köpfe investieren. Das ist das Einzige, glaube ich, was wir wirklich können. Wir haben keine Rohstoffe in diesem Land, also wir haben keine Bodenschätze. Wir können kluge Köpfe hervorbringen. Und da sollten wir mehr investieren. Und das finde ich, ist die Nachhaltigkeit ganz, ganz wesentlich. Und für mich ein zwingendes Schulfach.
Lass mich da einhaken, warum ich das Thema sinnstiftendes Unternehmertum an der Stelle auch nach vorne treibe. Weil diese Hoffnung und diese Richtung, die du da sagst, die teile ich. Ich habe vorhin gesagt, welchen Impact eigentlich Unternehmen auf die Mitarbeitenden, somit auch auf die Gesellschaft haben. Vielleicht noch zwei Zahlen, mit denen ich mich werfen möchte. Es gibt seit 96 gibt es den Begriff Hidden Champions. hat ein Unternehmensberater ermittelt, dass in bestimmten Branchen einfach es Unternehmen gibt, die einfach in der großen Breite unbekannt sind, aber die eine ganze Branche beherrschen. Und es gibt ungefähr mittlerweile weltweit ungefähr 3.500 Hidden Champions. Mhm. Weltweit 3.500 Hidden Champions. Was schätzt du denn, wie viele davon in Deutschland ansässig sind, falls du es nicht sowieso schon weißt?
2.
Nee. 1.500, über 1.500.
Oh.
Das heißt, und diese Hidden Champions sind Innovationsführer, haben die meisten Patente meistens in dem Bereich und sind marktbestimmend und auch preisbestimmend in einer Branche. Sie sind halt kaum bekannt.
Das finde ich spannend.
Und das ist der Grund, der mir Hoffnung gibt, weil ich sage, wenn wir hier in Deutschland, wo wir jetzt...
Das zeigt doch das Potenzial.
Genau. Und wenn wir an dieser Stelle so ein Potenzial haben und auch im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gerade mal auf Platz 3 sind, aber im Verhältnis zu den gesamten Hidden Champions auf Platz 1, unangefochten, die anderen kommen weit, weit, weit hinter uns, dann haben wir die Möglichkeit, hier was zu bewegen. Und zwar genau mit dem, was du gesagt hast, mit unseren Köpfen, weil wir Know-how hier haben.
Ja,
aber, und dann können wir eine Gesellschaft verändern.
Ja, jetzt habe ich gerade aber gesagt. Aber ist immer
jedoch, blödes.
Ja, nee, auch nicht jedoch, sondern nee. Und. Ja.
Und
es kommt hinzu, dieses Bewegen bedeutet, dass wir motivieren wollen, mitreißen wollen,
genau.
Engagement auslösen wollen, aber eben nicht bekehren. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich sage es nur einmal als Mini-Exkurs, was wir gerade in der Politik erleben, so dieses, wir sagen euch, was gut ist.
Und oder was ihr zu denken habt.
Oder noch ja, schlimmer. Oder vielleicht sogar auch das, statt uns bei diesem Prozess, der für mich A, so wichtig und B, so unumkehrbar ist, mitzunehmen, Angebote zu schaffen. Ich möchte ja mal ein Beispiel nennen. Kannst du dich noch an die Abwrackprämie erinnern?
Ja.
2.500 Euro waren es, die du für dein altes Auto bekommen hast. Das war ein klarer Anreiz zu sagen, ey, jetzt gib doch mal deine alte Karre bitte endlich ab. Das ist unser Angebot von der Politik und dafür kannst du dir 2.500 Euro sichern und dir ein anderes Auto kaufen. Die Dinger sind reihenweise abgegeben worden. Also du hast kein Verbot, sie sind nicht verboten worden, sondern du hast ein Angebot gemacht. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich verstehe nicht, warum man nicht mehr dazu... Ich weiß, dass das schwierig ist. Deswegen habe ich ja gesagt, lass uns nicht über Politik reden. Und man muss ja mittlerweile auch froh sein, dass sie überhaupt noch bei all den Beschimpfungen Menschen für Politik nicht nur interessieren, sondern dass es auch Leute gibt, die es auch noch selber machen. Und übrigens, alle Kritiker, die jetzt die Politik kritisieren, dann macht es doch erstmal selber. Das ist nämlich der wichtigste erste Schritt. Ne? Bevor man da die Schnauze aufreißt, dann sollte man sich vielleicht erstmal selber politisch engagieren. So, aber dieses Thema Angebote schaffen, das finde ich halt so enorm wichtig. Also und damit, glaube ich, kannst du es auch mehr so in Richtung so einer Bewegung bringen. Und das andere löst, glaube ich, genau das aus, was du nicht erreichen willst. Und nämlich diese Angst, diese Konfrontation, dieses Stoppschild, dieses Innerliche. Und dann hast du keinen Bock mehr. Und das, was wir mit unserer Pflanzaktion hervorhaben, das ist ja genau das. Wir verbessern ja jetzt nicht von jetzt auf gleich die Welt, aber wir machen ein Angebot, Olli. Wir sagen den Menschen, die hier im Rhein-Main-Gebiet leben, kauft doch bei uns einen Baum. Kommt doch zu der Aktion vorbei oder verfolgt uns in den sozialen Netzwerken. Wartet doch mal ab, wer an Silvester mehr Bäume umgesetzt hat. Ne? Das Team Taunus oder das Team Ahrtal. Habt doch ein bisschen Spaß daran, wie wir uns gegenseitig foppen. Ne? Wenn ich da mit Jürgen Milski mir so eine Social-Media-Battle leiste oder so. Wir schaffen ein Angebot. So, und entscheidet euch doch selber, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Aber erzählt mir nicht, dass dieses Angebot ein schlechtes ist, weil wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir damit zumindest uns schrittweise in eine bessere Zukunft bewegen und hoffen halt eben, andere Menschen damit zu inspirieren und mitzunehmen.
Wobei wir ja schon wieder bei unserem Titel sind, nämlich von der Vision zur Tat.
Exakt.
Du kannst lange drüber labern und Gedankengebäude aufbauen, aber das Tun ist eigentlich das, was den großen Unterschied macht.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ne?
Absolut. Und lass mich mal, du hast einen wunderbaren Vergleich gebracht von diesen 46
Jahren
auf die eine Minute. Mhm. Ich habe noch ein schönes Thema. Wenn alle 84 Millionen Bundesbürger sich zusammentun würden und würden sich entschließen, die 2 Milliarden Bäume sind es, glaube ich, die wir brauchen würden hier in Deutschland, um das auszugleichen, um die hinzubekommen, dann wäre jeder bei 24 oder 27 Bäumen. 2 Milliarden hört sich unstemmbar an. 27 Bäume pro Nase, würde ich sagen, ist machbar. In einem Menschenleben ist das, glaube ich, machbar. Und wenn wir bei Unternehmen sind, und das ist auch gleichzeitig wieder ein Aufruf an alle Unternehmen, wenn alle Unternehmen der Bundesrepublik sich zusammenschließen würden, müsste jedes Unternehmen nur ungefähr 530 Bäume pflanzen und dann wäre das Thema auch erledigt.
Ja, also du rennst bei mir offene Türen ein. Ich glaube, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir gerade dabei sind, die Robin Gut Stiftung zu gründen. Warum tun wir das? Weil das auch für Unternehmen ganz viele Vorteile hat. Und dahinter steckt eine ganze Menge an Potenzial, auch eine ganze Menge an Ideen. Zum Beispiel die Idee, dass du darüber entweder als Unternehmer oder eben als Privatperson sagen kannst, du möchtest, das machen übrigens viele andere auch, aber wir finden halt, dass dieses Angebot großartig ist, du kannst jedes Jahr an Weihnachten einen Baum verschenken. Oder du kannst, ich habe jetzt mit einem Unternehmer einen Podcast gemacht, das ist der aktuelle übrigens, der aktuelle Robin Gut Podcast. Ich weiß jetzt nicht, wann wir beide unseren hier veröffentlichen. Mit dem guten Udo Adriani, ich darf ihn jetzt hier erwähnen, weil der, ich sage mal, ist der beste Bürgermeister der Welt. Der hat das möglich gemacht im Ahrtal, dass wir da pflanzen konnten.
Hast du schon angehört, cool.
Ein großartiger Typ, der gesagt hat, und für jeden Mitarbeiter, der bei ihm die Ausbildung macht und da bleibt und sich seinem Unternehmen anschließt, für den pflanzt er 50 Bäume. So, ich meine, überleg dir das mal, was der Udo damit alles verstanden hat, so für sich, weil er sagt, ich nutze eure Möglichkeit. Und nochmal, wir sind ja nur ein Teil von vielen guten, richtig guten Initiativen. Aber er nutzt jetzt halt eben unseren, auch klar, weil wir uns privat kennen und wir haben ja uns jetzt auch hier mit den Bäumen was gemeinsam ausgeheckt. Nur, wenn wir uns eben auf diesen Weg machen und du würdest jetzt sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass man einmal im Jahr kriegt man, was weiß ich, ich sag mal eine Zahl, 20 Euro abgebucht, und dann pflanzt dir jemand einen Baum. Also ich meine, so, und dann sind wir da, dann sind wir bei dem Thema Nachhaltigkeit. So, und wenn ich das jetzt noch mache, bis meine Jungs Enkel haben und ich werde dann vielleicht, keine Ahnung was, so, dann mache ich das jetzt noch 30 Jahre lang, aber dann habe ich persönlich 30 Bäume gepflanzt oder 35, was weiß ich, wie alt ich noch werde. Und allein so diese, du hast eben das Wort Vision benutzt, finde ich auch großartig. Also diese Vision zu haben, dass ich das mit meinem Anteil schaffen kann und dann ja 84 Millionen Bundesbürger, sagen wir mal, die Hälfte macht da mit, das sind eine ganze Menge Bäume. Und das ist bei allem Stress, den wir haben, bei allem Ärger, den wir haben, bei allen privaten oder auch finanziell wirtschaftlichen Problemen, die wir haben, ist schon machbar. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger letzter Satz noch dazu. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht die Weltpolizei werden, aber wir können... Man kann durchaus Vorbild sein. Und Vorbild bedeutet für mich, dass man sich von anderen abhängig macht. Sondern, dass man es einfach macht in der Hoffnung,
genau,
vielleicht in seiner eigenen persönlichen stillen Hoffnung, vielleicht holt jemand anders sich da eine Inspiration raus.
Lass mich zwei Sachen noch dazu hinzufügen. Das eine ist, was wir damit schaffen, ist auch Zuversicht. Und Zuversicht ist noch viel, viel stärker als Hoffnung.
Ich habe gehofft, dass du das Wort Hoffnung sagst.
Nee, ich habe mich damit beschäftigt, auch aufgrund eines Podcasts, den ich entsprechend gemacht habe. Und dann musste ich zu der Erkenntnis kommen, dass Hoffnung gut ist, aber Zuversicht sogar noch viel cooler. Weil die Hoffnung, die kann auch unbegründet sein, aber Zuversicht begründet sich auf dem Wissen, dass was wir schon alles getan und geschafft haben.
Ja, geht einen Schritt weiter, ne?
Und es ist viel, geht noch viel weiter, weil es heißt, ey, wir haben das und das und das alles schon in der Vergangenheit geschafft und wir sind deswegen zuversichtlich, dass wir das und das und das in der Zukunft auch noch alles schaffen werden. Also die Zuversicht hat immer eine, fußt auf etwas, nämlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit, was wir schon geschafft haben. Und deswegen habe ich mir eigentlich dieses Thema Hoffnung ist auf jeden Fall auch noch wichtig, aber Zuversicht ist mir fast noch wichtiger. Und lass mich einen anderen Punkt noch bringen, weil, weißt du, wir haben jetzt Zahlen gedreht. Aber was uns Menschen stark macht und was auch so eine Organisation wie Robin Gut oder Sinnstiftung zum Unternehmertum stark macht, sind nicht Zahlen, sondern sind Emotionen. Ich bin mal bei den Großeltern aufgewachsen, einen Großteil meiner Zeit, und wir haben in der Rhön draußen ein Haus gehabt und meine Großeltern sind das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr erzählen, nachdem das Haus gebaut wurde, sind mit mir oftmals im Wald wandern gegangen und wir haben, am Wegesrand gibt es doch immer so wilde kleine Bäumchen, ja, so links und rechts von so Waldwegen. Die haben wir damals ausgebuddelt und mitgenommen. Hm. Ich kann die heute umfassen. Das ist 40 Jahre her. Weißt du, was das heißt, wenn du vor, wir haben da bestimmt 30, 40 Bäume in unserem Garten gepflanzt. Hast du eine Ahnung, was das heißt, wenn du da vor solchen Dingern stehst? Da kriege ich Pipi in die Augen.
Ja, das kann man auch nur beschreiben oder nur verstehen, wenn man es selber mal erlebt hat. Ich kann das vielleicht mit einem anderen Beispiel noch ergänzen. Im Rahmen unserer ersten Pflanzaktion hat jemand für seinen 80-jährigen Vater zum Geburtstag 80 Bäume gekauft. Mhm. Ein Mann, der in seinem Leben so ziemlich alles erlebt hat, der sein Leben gelebt hat, dem es immer noch gut geht, aber der nichts mehr braucht, das will ich eigentlich damit sagen. Also er braucht materiell schon mal gar nicht. Und wir haben dann so ein Zertifikat, also ist auch für alle wichtig, die jetzt uns unterstützen. Das heißt, wenn man in unseren robin-gut.shop, das wird dann die Seite sein, da gibt es dann zwei Links, einmal für das Rhein-Main-Taunus-Gebiet und einmal fürs Ahrtal. Und dann bekommst du ein Zertifikat. Dann steht dann drin, der Oliver Bayer hat uns mit 10.000 Bäumen unterstützt und bekommst dafür das Zertifikat. So, und dieser Mann bekam von seinem Sohn das Zertifikat, wo drauf steht, pflanzt 80 Bäume im Ahrtal. Er hat vor Freude geweint. Weil er gesagt hat, dieser Gedanke, da, also zu meinem Geburtstag werden jetzt 80 Bäume dort gepflanzt, das, die überleben ihn und dann, ne, Thema Enkelfähigkeit. Und du hast eben das Wort Emotionen benutzt. Ich glaube, genau darum geht's. Und deswegen pflanzen wir in Deutschland Bäume. Du hast die Zahl genannt, eine hohe Zahl an eine wahnsinnige Fläche, ein wahnsinniger Flächenverlust an Wald in Deutschland in den vergangenen Jahren, den wir mit versuchen auszugleichen. Einerseits, aber andererseits, und da sind wir bei den Emotionen, du hast durch diese Pflanzaktion hier bei uns vor Ort, vor der Haustür, eine Aktion, an der die Menschen teilnehmen können. Die können dabei sein. Das ist haptisch. Ja? Also du siehst den Baum, vielleicht pflanzt du ihn auch selber rein, du bist dabei. Du hast von dem Baum gesprochen, den du jetzt umarmen kannst, weil er 40 Jahre weiter ist. Ganz ehrlich, mehr geht nicht. Also wir werden nicht den Regenwald im Amazonas retten, das machen vielleicht andere, aber das ist mir zu weit, im wahrsten Sinne des Wortes, zu weit weg. Und ich brauche die Emotionen der Menschen hier.
Ja.
Ich brauche sie hier. Und wenn ich damit den Menschen, die hier ihren Baum kaufen und auch gepflanzt wissen wollen, wenn ich denen damit eine Freude machen kann und wenn das eine Emotion bei denen auslöst, dann, sag ich, haben wir mit Robin Gut, mit unserer Pflanzaktion, alles richtig gemacht. Und das garantieren wir, dass die Baumspende in eine Baumpflanzaktion eben mündet. Und da spielt, und das kann sich jeder über unsere YouTube-Seite hier vom Robin Gut-Kanal anschauen, da gibt es einen Film auch dazu, zu dieser ersten Pflanzaktion. Ich glaube, da kommen die Emotionen ganz gut rüber. Und ja, das ist so abschließend so von mir jetzt für unsere Pflanzaktion auch die große Hoffnung, dass der Funke hier auch überspringt, ja, und dass wir diese Emotionen auch transportieren können und dass wir den Menschen damit eine Freude machen.
Also, mich hast du angezündet. Ich bin dabei. Und ich glaube auch ganz viele Leute aus dem Umfeld des sinnstiftenden Unternehmertums. Und ihr habt gerade eben gehört, wo der Shop zu finden ist. Wir werden auch den natürlich hier bei uns entsprechend verlinken. Du wirst ihn bei dir entsprechend mit reinpacken. Wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten promoten. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, welches Team tatsächlich den Battle gewinnt. Wobei, unterm Strich gewinnen wir alle.
Perfekt. Es gibt am Ende nur Gewinner. Wir machen es mit großer Freude, mit großer Begeisterung, mit einer positiven Ansteckungsgefahr, die davon ausgehen soll. Und ich bin auch gespannt, wo wir am Ende des Jahres sein werden. Aber ich weiß eines schon heute, wir werden ganz viel Freude daran haben.
Genau. In dem Sinne, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Freude mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
Ich kann nur hoffen, dass wir euch jetzt so ein kleines bisschen angefixt haben, auch gerade was unsere Baumpflanzaktion angeht. Das Team Ahrtal gegen das Team Rhein-Main-Taunus. Ja, ich habe da große Lust drauf und bin sehr gespannt, was sich da jetzt ab November tun wird. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dabei unterstützt. Also indem ihr diesen Podcast nicht nur liked, abonniert und auch kommentiert, sondern gerne auch unsere Baumpflanzaktion unterstützt. Also egal zu welchem Team ihr lieber gehört, über robin-gut.shop könnt ihr eure Baumspende loswerden und uns auf unserer Baumreise unterstützen. Wir wollen mehr tun für den Wald, für den deutschen Wald. Wir wollen viel mehr erreichen, was das Thema Klimaschutz und Umweltschutz angeht und das gemeinsam eben mit euch. Und wir hoffen einfach, wir haben euch mit diesem Gespräch ein bisschen inspirieren und mitnehmen können. Und ja, wir freuen uns noch mehr, wenn ihr unsere Baumpflanzaktion unterstützt. Ihr könnt über unsere Robin-Gut-Kanäle alles mitverfolgen. Auch ja, was YouTube angeht, seht ihr, wie großartig der Erfolg im Frühjahr in Misch war. Genauso wird es jetzt diesmal sein. Wir haben viele Ideen, viele Überraschungen, die noch kommen werden. Also am besten diesen Podcast jetzt abonnieren, weitersagen und freut euch auf die nächste Folge. Robin Gut mit Dieter Könnes.